Deutschlandfunk. Das Feature.
Baumstämme, soweit das Auge reicht. 14 Eisenbahnwaggons voller Kiefer und Tanne. Gerade gewachsen und säuberlich von allem Astwerk befreit. In Tschernivtsi, ganz im Westen der Ukraine, auf den Gleisen des letzten großen Bahnhofs vor der Grenze zur Europäischen Union, steht ein ganzer Wald zum Abtransport bereit. Unzählige Bäume, gerodet für einen hungrigen Weltmarkt. Rohstoff für Pappen, Pellets und Parkett. Stop Korruptia steht auf den Visitenkarten der beiden kräftigen Männer, die an diesem Sonntag das nüchterne Kabinett der Bahnhofsaufsicht stürmen. Wer hat am Bahnhof die Aufsicht? Was ist das für Holz? Zeigen Sie uns die Frachtpapiere. Die Beamtin schaut überrascht aus ihrem Kursbuch hoch. Sie richtet sich gerade in ihrem Stuhl auf und taxiert die Eindringlinge mit zusammengekniffenen Augen. Was bitte soll ich tun? Machen Sie einen Termin und kommen Sie morgen wieder. Morgen? Morgen sind diese Waggons in Europa. Doch die uniformierte Frau lässt sich nicht überzeugen. Gar nichts werde ich Ihnen zeigen, schimpft sie. Was denken Sie sich eigentlich? Während einer der Männer die Diskussion fortsetzt, verlässt der andere das Büro. Draußen auf dem Bahnsteig wählt er die Nummer der Polizei.
Petitschenko Mikola. Petitschenko Mikola ist mein Name. Hier am Bahnhof von Tschernivtsi stehen momentan 2, 3, 4, 5 Waggons mit hochwertigem Rundholz. Es gibt weitere Holzladungen, aber dabei soll es sich um Brennholz handeln. Wir von Stop Korruptia vermuten, dass es sich um hochwertiges Rundholz aus der Ukraine handelt, das falsch deklariert ist. Wir fordern, dass die Polizei kommt und dass sie die Frachtpapiere überprüft und die Angelegenheit klärt.
Estonia дуже далеко. Тащити сюди, як по документам.
Kahlschlag in der Bukowina. Der Ausverkauf der Altwälder in den Karpaten. Ein Feature von Andrea Riemsmeier.
Мертвая древесина. Здесь мы видим.
Hier sehen wir das, was vom Ökosystem Urwald übrig ist. Es gibt Totholz und sehr alte Bäume. Der da drüben muss gerade vor kurzem umgefallen sein. Es handelt sich um einen Fichtenwald in seiner ursprünglichen Form. Ein paar Buchen gibt es auch. Die ältesten Bäume sind zwischen 250 und 300 Jahre alt. Wie konnte dieser Wald überleben, obwohl direkt hinter dem Hügel das nächste Dorf liegt? Nun, die Anhöhe hier ist so steil, dass man die Bäume schon aus physischen Gründen nicht roden konnte.
Der Nationalpark Karpaten, nahe der rumänischen Grenze, ist einer von 13 Waldschutzgebieten in der Ukraine. Alexander Kiseljuk atmet die harzige Luft. Dann lässt er seinen Blick einen majestätischen Fichtenstamm hochwandern. Schnurgerade und ebenmäßig ist der Baum aufgeschossen. Jetzt wiegt er in der schwindelnden Höhe seine Krone in der Brise. Der Blick des Parkdirektors wird finster.
Seit 10 Jahren verkaufen wir unseren Wald nun schon nach Europa. Wir sind zum Rohstofflager geworden, weil unser Holz so schön billig ist. Ich spüre jetzt schon, wie alle auf unsere Altwälder schielen, weil da Geld drin steckt.
Der Wolkenbruch kommt plötzlich. Der Himmel vor der Windschutzscheibe ist nachtdüster. Die Scheibenwischer kommen kaum gegen die herabstürzenden Regenmassen an. Kiseljuk biegt von der Waldstraße ab. Hier endet das Territorium des Nationalparks, signalisiert ein Straßenschild. Die Bäume, die hier die Straßen säumen, gehörten zu einem staatlichen Forstbetrieb.
Ну, вот здесь как раз сделали, вот последние годы сделали
Die Straße hier, die die Anhöhe heraufführt, ist für den normalen Verkehr gesperrt. Gerade vor ein paar Jahren wurde sie gebaut und schwupps, schon ist der ganze Berg kahlgeschlagen. Ich verstehe ja, dass Holz gebraucht wird. Aber man muss dem Wald doch eine Chance zum Nachwachsen geben. Einfach so alles kahlschlagen.
Wälder, die sich in kahle Flächen verwandeln, Züge mit ukrainischen Bäumen, die in Richtung Europäische Union davonfahren. Solche Bilder bewegen viele Ukrainer, wie sonst nur die Annexion der Krim und der Krieg im Osten. Aus diesem Grund hat Kiew im Jahr 2015 einen Exportstopp für hochwertiges Rundholz erlassen, zunächst für bestimmte Holzarten, seit Anfang 2017 in vollem Umfang. Eine Maßnahme, die die ukrainischen Wälder vor Übernutzung und die holzverarbeitenden Betriebe vor übermächtiger Konkurrenz aus dem Ausland schützen soll. Die EU-Kommission aber sah einen Verstoß gegen die geltenden Freihandelsvereinbarungen und drohte, Finanzhilfen nicht auszuzahlen. Nirgendwo wird das Thema so heiß diskutiert wie in der Bukowina. In dem Karpatenlandstrich zwischen der Ukraine und Rumänien sind die Wälder dicht und das reiche Ausland ist nah. Bukowina. Von Rotbuchen bewachsen, lautet die wörtliche Übersetzung. In der Bukowina der Gegenwart sind die meisten Buchen den schnell wachsenden Tannen gewichen und das langgestreckte Karpatengebirge ist der Länge nach durchschnitten von einer Grenze, die angeblich zu den bestgesicherten der Neuzeit gehört, der Außengrenze der Europäischen Union. Mikola Petitschenko, der Aktivist, ist in der Bukowina berühmt und berüchtigt. Sein Gesicht ist bekannt aus vielen Fernsehinterviews. Für die einen ist er ein unerschrockener Gerechtigkeitskämpfer, für die anderen persona non grata. Wer ihn kennt, der weiß, Mikola ist Lebenskünstler, ohne Mittel, aber mit einer unüberschaubaren Zahl an Kumpels, die ihm ihre Autos leihen und seinen Kreuzzug gegen die Korruption nach Kräften unterstützen. Recherchen über Schmiergeld und Schmuggel, das weiß Mikola aus eigener leidvoller Erfahrung, sind in dieser Gegend ein waghalsiges Geschäft.
Es gab einmal eine Zeit, da dachte ich, in der Ukraine sei alles besser geworden. Das war im Jahr 2010. Und tatsächlich, all die Leute, die heute nicht einmal die Nebenkosten für ihre Wohnungen bezahlen können, verdienten damals gar nicht so schlecht. Alle schwärmten von Veränderungen. Darum bin ich damals aus den USA zurückgekehrt, wo ich ein paar Jahre in der Behindertenbetreuung gearbeitet habe. Ja, und dann, ach, das ist eine lange Geschichte, dann hatte ich hier meinen Zusammenstoß mit den Schmugglern.
Kurzgeschorene Haare, tiefbraune Augen, bärenhafte Statur. Alles an dem 43-Jährigen scheint groß und rund. Die Bewegungen seiner Hände aber sind zackig und rastlos.
Damals habe ich Land gekauft. Ich wollte ein Freizeitheim für Touristen aufmachen. Und ich wollte eine Familie gründen. Tja. Und das war das Problem. Denn meine zukünftige, ich dachte wirklich, das wäre sie, war im System.
Das System. Mikolas Codewort für die Netzwerke, die im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet vom Zigarettenschmuggel leben. Ein engmaschiges Beziehungsgeflecht aus Funktionären, Forstangestellten und Finanziers, Grenzgängern und Grenzschützern. Zertifikatsfälschern und Zollbeamten.
Während ich mit dem Papierkram beschäftigt war, hat sie mein Geld still und heimlich in den Zigarettenschmuggel investiert. Als ich endlich viel zu spät dahinter kam, sagte ich ihr, gib mir mein Geld zurück und scher dich zum Teufel. Da hat sie ihre Kumpanin beauftragt, mich umzubringen. Das glauben Sie nicht? Ich kann Ihnen die Dokumente vom Gerichtsprozess zeigen. Sie lauerten mir auf. Sie haben mich 2 Stunden lang verprügelt, mit der Pistole am Kopf. Und sie drohten mir, sei bloß vorsichtig, wir sind im System. Wir haben allerbeste Beziehungen nach Kiew. Versuche ruhig etwas gegen uns zu unternehmen.
Der Überfall ereignete sich im Jahr 2012. Mikola erkannte die Schläger und zeigte sie an. So wie er bislang jeden angezeigt hat, den er als Mitglied des Systems identifizieren konnte. Seitdem lebt er gefährlich. Sein PKW ging in Flammen auf. Mikola selbst aber ist bislang immer irgendwie davongekommen. Das Geschäft mit illegalem Holz ist eine Boombranche der organisierten Kriminalität. Interpol schätzt den weltweiten Jahresumsatz auf mindestens 11 Milliarden US-Dollar. Die Bergwelt ist sattgrün. Ein vorbeifließender Bach speist unzählige Tümpel. Wäsche flattert in der Brise und in den Gewächshäusern kann man Gestalten entdecken, die sich über Pflanzenstauden beugen. Auf einem umzäunten Gelände leuchtet eine frisch lackierte Gewerbehalle in Rot und Beige, deren Tore weit geöffnet sind. Eine Gruppe Männer hat sich um eine Werkbank versammelt. Evgeny Mandrik, der Chef des Holzbetriebs, ist ein zierlicher Mann mit auffallend blauen Augen, die hell aus seinem wettergegerbten Gesicht leuchten. In der Holzbranche ist er ein Quereinsteiger. Gut 10 Jahre ist es her, seit sich der ausgebildete Automechaniker überlegt hat, ob ein gut geführter Betrieb in einem krisengeschüttelten Staat wie der Ukraine wohl eine Chance hat. Nachhaltig, ökologisch, mit angemessenen Gehältern und sozialer Absicherung für die Angestellten. Heute ist Mandrik der Chef eines Vorzeigeunternehmens, das schon viele seiner Wettbewerber überlebt hat. Allerdings hat auch er oft zu kämpfen.
Meine größte Sorge ist der Nachschub an Rohstoff. Auf einer staatlichen Holzauktion kann man vielleicht 120 Kubikmeter ergattern. So viel kann man innerhalb einer Woche verarbeiten. Wir aber müssen damit 3 Monate auskommen, denn die Auktionen finden nur 4-mal im Jahr statt. Was das soll, das versteht man einer.
Mangel an Holz? Mit einem Unternehmenssitz mitten in der Bukowina, wo sich der Wald nach allen 4 Himmelsrichtungen erstreckt? Tatsächlich. Mandriks Kollegen machen die gleiche Erfahrung. Denn die staatliche Forstagentur, die die Holzauktionen organisiert, ist der Monopolist auf dem ukrainischen Markt für Rundholz. Und die versorgt nicht nur Staatsbetriebe unter dem eigenen Dach, sie verdient auch mit an dem Verkauf des begehrten Rohstoffs an das kaufkräftige Ausland. Darum hat sich Evgeny Mandrik, wie viele andere Unternehmer auch, dafür eingesetzt, den Holzexport per Gesetz verbieten zu lassen. Am Ende, zu seiner eigenen Überraschung, hat es geklappt.
Vor dem Moratorium haben wir gedacht, dass es für uns vorbei ist mit dem Holz. Jetzt ist unsere Seele beruhigt, dass der Nachschub gesichert ist. Die Europäer zahlen schließlich in harten Euro und Dollar. Aber wir können nur in Grivna zahlen. Darum würden unsere Funktionäre den Wald am liebsten an wen auch immer verschachern, nur nicht an uns. Und wir? Sollen wir etwa Steine säen?
Nicht nur die Europäer, sondern auch die staatliche Forstagentur steht in der öffentlichen Kritik. In ihren Aufgabenbereich fällt alles, was auch nur entfernt mit Waldpflege und Holzwirtschaft zu tun hat. Umwelt- und Artenschutz, Rodung und Wiederaufforstung, Holzverkauf und Holzverarbeitung. Die Behörde, die ihren Angestellten Monatsgehälter von durchschnittlich 230 Euro auszahlt, hat ein Korruptionsproblem. Allein im Jahr 2016 wurden 744 Angestellte zur disziplinarischen Verantwortung gezogen, weil sie illegale Rodungen veranlasst oder gedeckt hatten. 79 von ihnen wurden entlassen. Gegen den Vorwurf der kommerziell betriebenen Kahlschlagpolitik aber verwahrt sich die Forstagentur. Sie begründet die vielen Rodungen mit dem Klimawandel. 2016 seien in den untypischen Dürreperioden der vergangenen Sommer 36.000 Hektar Wald vertrocknet. Vadim Jakovischin hat einen Job, in dem er viel unterwegs ist. Als Beauftragter für Wiederaufforstung managt der Forstbeamte die Baumschulen, er legt Samenbanken an und begutachtet die Rodungsplätze. Auch in seinem Zuständigkeitsgebiet blieb mancherorts nur der Kahlschlag als Schutz vor einer drohenden Schädlingsplage. Die Gerüchte jedoch unter dem Dach der staatlichen Forstagentur werde mehr gerodet als öffentlich bekannt, ärgern den jungen Forstwirt.
Es gibt viele Privatinteressen in der Holzbranche. Warum sonst sollte jemand Gerüchte darüber verbreiten, was für schlimme Probleme es in unserer Forstwirtschaft gibt, obwohl es die nie gegeben hat? Und es hat ja geklappt. Am Ende hat dieses unsinnige Holzexportverbot das Parlament passiert. Schuld daran sind Privatunternehmen. Sie haben ein Geschäftsinteresse daran, unsere staatlichen Betriebe als Konkurrenz auszuschalten.
Vor der Windschutzscheibe taucht ein hochbeladener LKW auf. Der Forstbeamte springt aus dem Wagen und winkt den Fahrer an den Straßenrand. Dann inspiziert er mit Kennerblick die Ladung. Alle Stämme tragen einen Plastikchip mit einer neunstelligen Nummer, die die Herkunft jedes einzelnen Stammes rückvollziehbar machen soll.
Auf der Website unserer Forstagentur kann man diese Nummer eingeben und dann erhält man sämtliche Informationen über den Stamm, Art, Länge und Durchmesser.
Nachhaltig, rückvollziehbar und transparent für jeden Bürger. Das staatliche Waldmanagement ist deutlich besser als Medienberichte, die Öffentlichkeit glauben machen, findet Jakovischin. In dem Karpatenstädtchen Starschinzi, vor dem Gelände eines kleinen Sägewerks, parkt er seinen Wagen. 41 Mitarbeiter hat der Betrieb der staatlichen Forstagentur. Frauen in Kitteln und Kopftüchern bedienen die Sägemaschinen. Hier werden Stämme zu Balken und Balken zu Brettern. Auf dem Hinterhof liegen haushohe Stapel mit Buchenbrettern zur Abholung bereit. Hier lagern wir die Bretter auf Paletten. Und das hier ist unsere Trocknungsanlage. Hier wird das Holz getrocknet, bis es eine rote Farbe annimmt. Und dann schicken wir es nach Ägypten. Tatjana Ostafitschuk, die leitende Ingenieurin, ist eine resolute Dame in ihren 40ern. Verarbeitetes Holz in Form von Brettern oder Möbeln ist von dem geltenden Holzexportverbot nicht betroffen. Und so liefert der kleine Staatsbetrieb seine Produkte ohne Einschränkung an Kunden von Nahost bis Europa. Auch im eigenen Land steige das Interesse an hochwertigen Holzprodukten, berichtet die Ingenieurin. An Aufträgen herrsche kein Mangel und auch ein Defizit an Rohstoffen kennt sie nicht.
Wir brauchen kein Holz von weit her zu bestellen, denn die Forstagentur betreibt ja ihre eigenen Forstunternehmen. Wir brauchen dort also nur bekannt zu geben, was wir benötigen. Alles stammt aus unserer Region und ist zu 100% zertifiziert. Anderes Holz verarbeiten wir gar nicht, nur unser eigenes.
Auf den Stapeln prangt eine waldgrüne Plakette mit den Buchstaben FSC, das internationale Siegel des Forest Stewardship Council, ist nachweislich umweltfreundlichen Betrieben vorbehalten und soll illegale Rodungen ausschließen. Vadim Jakovischin lächelt mit unverhohlenem Stolz. Die ukrainische Holzwirtschaft, sagt er, ist bereit für den Weltmarkt.
Wenn wir unsere Produkte exportieren wollen, dann will die EU, wie inzwischen fast alle Staaten, das FSC-Siegel sehen. Heutzutage wollen alle hundertprozentig sicher gehen, dass es sich um Holz aus legalen Rodungen handelt. Für eine FSC-Zertifizierung muss man bestimmte Auflagen erfüllen, vom Artenschutz bis zu sozialen Kriterien, wie die Einbindung der örtlichen Bevölkerung. Wir setzen das alles gewissenhaft um und bislang fahren wir gut damit. Unser FSC-Zertifikat wurde gerade zum 4. Mal verlängert.
Über 50.000 Hektar Wald hat die staatliche Forstagentur im Jahr 2016 durch Kahlschlag roden lassen. Eine Methode, die auf großflächigen Holzschlag setzt, ohne die Bäume einzeln zu selektieren. Nach dem Gesetz müssen die kahlen Flächen nach 2 Jahren wieder vollständig mit jungen Bäumen bewachsen sein. Laut Forstagentur wird das durchgehend eingehalten. Aus dem Weltall betrachtet ergibt sich ein anderes Bild. Die Auswertung von Satellitenbildern durch die Organisation Global Forest Watch Org hat ergeben, dass die Ukraine in den Jahren 2001 bis 2015 knapp 700.000 Hektar Waldfläche verloren hat. Nachgewachsen ist nur gut die Hälfte. Mikola hat von einer frischen Rodungsstelle gehört, die er besuchen will. Hinter der Stadtgrenze öffnet sich der Blick auf eine sattgrüne Bergwelt. Schon bald geht die Straße in Serpentinen über. Doch je weiter sich der Wagen dem Grenzgebiet nähert, desto öfter fressen sich kahle Flächen in den eigentlich so dichten Wald. Eine Piste führt mitten ins Dickicht. Der Wagen ächzt. Hier haben ungezählte, schwer beladene Fahrzeuge tiefe Krater hinterlassen. Von einer Bergkuppe schaut man auf eine Wiesenlandschaft mit ein paar übrig gebliebenen Bauminseln. Mit finsterem Blick lauscht Mikola dem Geräusch einer Kettensäge, die irgendwo in der Gegend ihr Werk verrichtet.
Natürlich gehören Rodungen zur Waldpflege dazu, aber das hier ist doch keine Waldpflege. Hier legen sie alles in Schutt und Asche. Dabei ist das hier offiziell ein Landschaftsschutzgebiet. Kahlschlag ist hier verboten. Aber so ist das überall. Hier haben früher Eichen und Buchen gestanden. Aber jetzt wächst nur Gestrüpp nach. Besonders den teuren Eichen dichten sie Krankheiten und Pilzbefall an. Dann können sie sie als Brennholz deklarieren und fällen.
Unten im Dorf Dracinci hat sich ein Männergrüppchen rauchend bei der Bushaltestelle versammelt. Wissen Sie, was in den umliegenden Wäldern vor sich geht? Unser Land ist ein Saustall, legt einer los und lässt eine derbe Schimpftirade folgen. Die Umstehenden lachen los, doch sie werden schnell wieder ernst. Seit Jahren benutzen die Forstfahrzeuge die Dorfstraße für ihre Holztransporte, berichten sie dann.
Die fahren hier vorbei. Die steigen nicht aus und sprechen mit den Leuten. Auch nicht, warum sie so oft des Nachts arbeiten. Sie haben den Auftrag, Bäume fällen, und den führen sie aus. Wissen Sie, was mich daran am meisten stört? Früher hat man nur im Winter gerodet. Jetzt aber schlagen sie auch im Sommer, wenn die Bäume grün sind. Das ist eine Sünde.
Der Mann stellt sich als Ivan vor. Früher war er Polizist. Heute beträgt seine Rente umgerechnet 50 Euro im Monat. Er hat sich einen kleinen Reisebus gekauft und verdient damit seinen Lebensunterhalt.
Wie oft haben wir schon protestiert? Wie oft haben wir die Straße blockiert, damit die Transporter nicht zum Wald durchkommen? Damit sind wir sogar ins Fernsehen gekommen, doch keine Reaktion. Nichts hat sich geändert. Letztes Jahr haben sie mit ihren schweren Maschinen in der Nähe eine Brücke zerstört. Und wer hat die Reparatur bezahlt? Die Leute, die dort am Fluss wohnen, mit ihrem privaten Geld.
Wald gerodet wird großflächig. Wieder aufgeforstet, spärlich, bestätigen die Dorfleute. Sie zeigen auf die Häuser, die sich entlang der Landstraße aufreihen. Viele sind verfallen, ihre Fenster sind tot. Der Karpatenwald, erzählen sie, hat seit Generationen das Leben und den Alltag der Menschen bestimmt. Er lieferte ihnen Baumaterial, Brennstoff und verlässliche Arbeitsplätze als Holzfäller, Tischler oder Jäger. Jetzt aber ziehen die jungen Leute weg. Wer in den ukrainischen Großstädten keine Arbeit findet, verdingt sich in Rumänien, England oder Deutschland als Kindermädchen oder Altenpfleger, Trockenbauer oder Fliesenleger. Das Dratschinzi der Gegenwart ist ein Dorf der Großeltern und Enkelkinder, das von Überweisungen aus dem Ausland lebt. Doch auch damit, fürchten die Leute, könnte es bald vorbei sein. Der Klimawandel gefährdet die Grundwasserversorgung. Wie es weitergeht, das wissen sie nicht.
Früher gab es so etwas nicht. Aber dann kam diese schreckliche Sommerhitze ohne jeden Regen. Die Leute, die höher in den Bergen wohnen, sind noch schlimmer dran. Ihre Brunnen sind noch früher ausgetrocknet. Jetzt müssen wir unser Wasser kaufen. Und das wird immer teurer. Im Sommer habe ich 3 Tonnen in meinen Brunnen gegossen. Am nächsten Morgen stehe ich auf, da ist es schon versickert.
Im Jahr 2014, bevor das Moratorium in Kraft trat, hat die Ukraine 2,5 Millionen Kubikmeter Qualitätsrundholz exportiert. Davon 90% in die Europäische Union. Ukrainische Bäume für europäische Konsumgüter? Wird es bald so weitergehen, wie es vor 2015 war? Will Brüssel gar die Ukraine zwingen, ihren Wald dem Kahlschlag preiszugeben? Die EU-Kommission verwahrt sich gegen diesen Vorwurf. Man teile den Wunsch der ukrainischen Bevölkerung, Natur und Wälder zu schützen, und werde die Einrichtung von Schutzzonen unterstützen, teilt sie auf einer Internetseite mit. Das Exportmoratorium jedoch verstoße gegen den Freihandel, heißt es weiter. Es habe sich als Instrument des Waldschutzes als untauglich erwiesen. Mehr noch, es habe illegalen Kahlschlag und Holzschmuggel profitabler gemacht. Mikola zieht tief an seiner Zigarette. Ja, tatsächlich. Kahlschlag und Holzschmuggel sind seit Inkrafttreten des Moratoriums keinesfalls geringer geworden. Das hat er selbst beobachtet. Den Holzexportstopp zu beenden, hält er dennoch für falsch.
Wie viel Holz exportiert die Ukraine dem Moratorium zum Trotz? Wenn sie den Exportstopp aussetzen, dann werden sie legal noch 10-mal mehr exportieren. Und wir, die einfachen Leute, sind machtlos. Dann können wir nicht einmal mehr die Illegalität der Exporte nachweisen. Die Europäer interessieren sich einen Dreck für die Gründe unseres Moratoriums. Sie wollen Fenster und Türen aus Naturstoff. Und den kriegen sie nirgendwo billiger als bei uns. Denn bei uns wird der illegale Kahlschlag von der Regierung und vom Gesetz gedeckt. Das ist bequem für alle. Abertausende Hektar Wald verschwinden und alle schweigen dazu.
Stämme in Stapeln, Bretter in Packen, Späne in Haufen. Das Städtchen Berehomet auf halber Strecke zwischen Tschernivtsi und der rumänischen Grenze ist ein bedeutendes Zentrum des holzverarbeitenden Gewerbes. Hier reiht sich Sägewerk an Sägewerk. Die Lebensader des Ortes ist seit Sowjetzeiten eine Eisenbahnstrecke, die von hier aus direkt ins rumänische Radauj führt, dorthin, wo die österreichischen Konzerne Schweighofer und Egger sowie weitere rumänische Holzbetriebe ihren Sitz haben. Mikola Petitschenko steht am Rande des Bahngeländes und beobachtet einen Lastkran, der Stämme von einem LKW auf die Waggons lädt.
Hier bei den Gleisen ist der Startpunkt für die Waggons. Schauen Sie sich diese Fuhre an. Das ist Eiche, die wertvollste Holzart. Vielleicht sind nicht sämtliche Stämme von höchster Qualität, aber es sind viele gesunde Bäume darunter, das kann man sehen. Um sie nach Rumänien exportieren zu können, werden sie als Brennholz deklariert.
Wird an Verladestellen wie diesen systematisch hochwertiges Rundholz unter das Minderwertige gemischt? Dieser Verdacht wird in den Medien geäußert. Auch Mikola ist sich sicher, dass Brennholz das Zauberwort des illegalen Holzexports ist. Das morsche Holz kranker Bäume, unbrauchbar für die Weiterverarbeitung, ist die einzige Art von Rundholz, die ins Ausland verkauft werden darf.
Дрова – текст сировина. Это копеечный лес, который типа у нас не берут.
Brennholz, das kostet Kopeken und wird in der Ukraine angeblich nicht nachgefragt. Das Holz, das hier gerade umgeladen wird, ist aber kein Brennholz. Es wird nur zugeschnitten wie Brennholz, in 2 Meter lange Stücke. In Europa bauen sie dann Möbel daraus. Obwohl doch unsere Beamten hier herumtönen, dass das Holz bei uns keiner haben will. Daran verdienen sie gutes Geld.
Es sind Forstbeamte und Waldarbeiter mit einem Monatsgehalt von 230 Euro, die mehrere teure Autos fahren und ihren Familien Villen auf riesigen Anwesen bauen. Sie schreiben gesunde Bäume krank, holzen 4 Hektar ab, wo nur 3 zum Kahlschlag freigegeben sind, stufen junge Bäume im Alter hoch, um sie als erntereif zu erklären. Sie rechnen Stammdurchmesser klein, stellen lächerliche Preise in Rechnung und wirtschaften den Rest in die eigene Tasche. Der Betrug ist leicht, der Nachweis in der Lieferkette aber schwer. Pkw, Transporter, Busse. In quälend langsamem Stop and Go bewegt sich die Autoschlange in Richtung Schlagbaum. Auf einem abgetrennten Seitenstreifen schleppen verschwitzte Fußgänger zusammengeschnürte Packen an den wartenden Autos vorbei in Richtung Passkontrolle. Die Grenze zur Europäischen Union. Hier stoßen 2 Wirtschaftsräume mit extrem ungleichen Preisniveaus aufeinander. Und das eröffnet den Bewohnern des Grenzgebietes diverse Verdienstmöglichkeiten. Durch die Windschutzscheibe kann man von Ferne die Flagge der Republik Rumänien sehen. Dima, der Fahrer, startet den Motor für eine weitere 3 Meter Fahrt. Mikola beobachtet mit Argusaugen 3 Kleintransporter, die auf rumänischer Seite entgegenkommen. Sie fahren an den wartenden Autos vorbei, schnurstracks zum Kontrollpunkt und stoppen am Seitenstreifen. Der Zollbeamte händigt den Fahrern die Pässe aus und schon rollen sie über die Grenze.
Diese Busse werden zur Kontrolle nicht geöffnet. Sie fahren einer nach dem anderen in die Ukraine. Den Dokumenten nach sind sie leer. Diese Brüder verdienen Millionen mit ihrer Ware und zahlen keine Steuern. Kleider, Baumaterialien, Mäntel, teure Hosen, das geht alles auf den ukrainischen Markt.
Bukowina, meine Heimat. Ein rumänischer Schlager, der die Schönheit der Karpaten preist. Die Realität aber sieht anders aus. Rodungen haben in den vergangenen Jahren auch in den rumänischen Karpaten weite Flächen entwaldet. Ein großer Teil davon geht auf das Konto illegaler Holzfäller. Gute 20 Kilometer sind es von der Grenze bis nach Radauj. Ein wichtiges Zentrum der rumänischen Holzverarbeitungsindustrie. Einer der größten hier ist ein Betrieb der österreichischen Holzindustrie Schweighofer. Hallen, LKWs, Kraftwärmekopplungsanlagen, die qualmenden Öfen eines Biomassekraftwerks und Gebirge aus Holz in allen Stadien der Verarbeitung. Vor den Toren der Stadt Radauj teilt sich Schweighofer ein weitläufiges Gewerbegebiet mit dem Holzkonzern Egger, einem weiteren EU-Branchenriesen. Schweighofer-Pressesprecherin Luciana Petrescu steht vor dem verglasten Eingangsportal des Verwaltungsgebäudes und lädt mit ausgebreiteten Armen zu einer Tour über das Werksgelände ein.
We can proudly say that it has invested 800 million euros approximately.
Wir können stolz sagen, dass seit den Anfangsjahren 800 Millionen Euro in Rumänien investiert wurden. In unseren 5 rumänischen Produktionsstätten beschäftigen wir 3.100 Mitarbeiter. Und wir haben in den vergangenen 5 Jahren um die 100 Millionen Euro Steuern gezahlt.
Schweighofer steht derzeit international in den Schlagzeilen. Umweltverbände werfen den Österreichern vor, in den Produktionsstätten große Mengen an illegal gerodetem Holz verarbeitet zu haben. die Zertifizierungsstelle für nachhaltigen Holzhandel, Forest Stewardship Council, hat die Vorwürfe überprüft und vieles bestätigt gefunden. Im Februar 2017 hat Schweighofer das FSC-Gütesiegel verloren.
Der internationale FSC-Vorstand traf diese Entscheidung aufgrund zusätzlicher Informationen über mögliche Regelverstöße der Schweighofer-Gruppe bei der Holzvermessung. Für eine Einschätzung zu Umfang und Auswirkung dieser Regelverstöße ist eine weitere Untersuchung gemäß der FSC Policy for Association notwendig.
Seitdem kämpft Schweighofer bei Kunden und Aktionären gegen sein Image.
It's very important to underline the fact that our policy is oriented towards high ethic and high professionalism.
Es ist wichtig zu unterstreichen, dass sich unsere Unternehmenspolitik an hohen ethischen Standards und Professionalität orientiert. Mit unseren Zulieferern und Partnern arbeiten wir nur nach zahlreichen Checkups zusammen. Wir haben ein sehr strenges Due Diligence System. Wir sind stolz darauf, dass wir freiwillig höhere Standards umsetzen, als die Gesetzgebung in Rumänien es erfordert. Und das verlangen wir auch von allen unseren Partnern.
And we request this from all the parties that we work with.
Die Produktionshalle duftet nach Harz. Eine Landschaft aus Werkbänken, rotierenden Walzen, Hebebühnen, Containern, Balustraden. Der Lärm der Sägeblätter ist ohrenbetäubend. Vasile Vavaroy ist bei Schweighofer zuständig für den Holzeinkauf.
We are using 100% of the raw material.
Wir verwenden unser Rohmaterial zu 100%. Wir stellen hochwertiges Schnittholz her. Aus den Reststoffen produzieren wir Heizpellets und Briketts für die thermoelektrische Energieerzeugung. Wir nutzen das Holz ganz aus.
Tischlerplatten, Konstruktionsholz und andere hochwertige Produkte gehen in über 70 Abnehmerstaaten. Bis zu 1,4 Millionen Kubikmeter Holz verarbeitet allein das Sägewerk in Radauj pro Jahr, eine von 5 Produktionsstätten, die Schweighofer in Rumänien betreibt. Draußen herrscht reger Lkw-Verkehr. An der Einfahrtstraße zum Betriebsgelände wartet eine neue Holzlieferung auf die Abfertigung.
So here we are on the one of the most important points from our sawmill.
Hier stehen wir an einem der wichtigsten Orte unseres Sägewerks. Der erste Kontrollpunkt, bevor das Holz in unser Sägewerk hereingebracht wird. Hier kontrollieren unsere Kollegen alle Dokumente, ob sie der rumänischen und der europäischen Gesetzgebung sowie unseren internen Standards entspricht.
Die internen Standards gelten seit Frühjahr 2017 für alle Zulieferbetriebe. Tim Flow hat der Konzern das GPS-basierte System genannt, das jede einzelne Holzlieferung rückvollziehbar machen soll, vom Wald bis zum Werkstor. Vavaroy schaut dem jungen Mitarbeiter über die Schulter, der neben dem LKW steht und die GPS-Daten auf dem Lieferschein mit der Holzladung abgleicht.
Hier stehen die GPS-Koordinaten. Die Lieferung kommt aus Rodina, das liegt etwa 70 Kilometer von Radauj entfernt. Danach kontrolliert er das Holz, ob das alles plausibel ist. Bevor der Fahrer die Rodungsstelle verlassen hat, hat er ein Foto von der Ladung gemacht. Und hier gleichen wir ab, ob Foto und Ladung übereinstimmen.
Die internen Kontrollen haben in den vergangenen Monaten eine erhebliche Zahl an Unregelmäßigkeiten ans Tageslicht gebracht. Von 81 Holzlieferanten hat sich das Unternehmen inzwischen getrennt. Vavaroy hofft, dass Schweighofer das Nachhaltigkeitssiegel des FSC bald zurückbekommt.
Wir erfüllen alle Anforderungen des FSC-Systems. Auch jetzt, während wir Gespräche über unsere Reassoziierung führen, wir führen eine proaktive Diskussion und erfüllen alle Standards.
Mikola Petitschenko und sein Freund Dima sind der Eisenbahnstrecke gefolgt, die vom ukrainischen Berehomet aus nach Rumänien führt. Die kleine Straße neben den Gleisen ist übersät mit Schlaglöchern. Sie endet auf einem Platz mit dutzenden Eisenbahnwaggons. Einige sind leer, andere voll beladen mit Baumstämmen.
Das sind ukrainische Waggons. Das können wir an den Nummern an der Seite nachvollziehen. Das ist Rundholz. Aber ob es Nutzholz oder Brennholz ist, ist nicht zu erkennen. Fahr doch mal da drüben hin. Vielleicht kann man dort mehr sehen.
Erlaubtes ukrainisches Brennholz oder illegales ukrainisches Qualitätsholz? Viele der Waggons tragen einen zusätzlichen Sichtschutz. Was sie enthalten, ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Mikola Petitschenko und sein Freund brechen die Erkundung ab. Sie führen ohnehin einen Kampf auf verlorenem Posten. Brüssel am 10. Februar 2017. Gut gelaunt tritt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor die Presse. Er hat gerade seine Konsultationen mit dem ukrainischen Premierminister Volodymyr Grosman beendet. Es ging um die Fortschritte bei den Reformen, zu denen die Ukraine verpflichtet ist, seit sie das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union unterschrieben hat.
Ich muss sagen, dass die Ukraine seit 2 oder 3 Jahren ihre Reformen umfänglicher umsetzt als in all den 20 Jahren vorher. Derzeit bereitet die ukrainische Regierung einen wichtigen Gesetzesentwurf vor. Das geltende Moratorium über den Export von Rundholz soll wieder ausgesetzt werden. Damit sehe ich alle Bedingungen erfüllt, um unsere Finanzhilfen in Höhe von 600 Millionen Euro anzuweisen, auf die Ukrainer warten.
600 Millionen Euro. Teil des groß angelegten EU-Unterstützungsprogramms für die Ukraine. Im April zahlte die EU-Kommission die Finanzhilfe aus. Im ukrainischen Parlament läuft das Gesetzgebungsverfahren zur Aussetzung des Exportmoratoriums.
Wir haben uns zu Protesten in Kiew versammelt, als unsere Regierung ankündigte, dass sie das Holzexportmoratorium wieder aufheben will. Ich habe damals gesagt, lasst uns mit unseren Plakaten direkt zur Vertretung der Europäischen Union ziehen. Sagen wir den Europäern, ihr seid das Problem. Seht ihr das denn nicht? Aber natürlich sehen die Europäer das. Es interessiert sie bloß nicht. Sie küssen unseren korrupten Funktionären die Hintern. Sie sagen, gebt uns euren Wald. Wir kaufen ihn billig und machen dann selbst das große Geld damit. Am Ende können wir unser Holz als Bretter und Parkett von ihnen zurückkaufen. Und zwar zum europäischen Preis.
Das Handy klingelt. Es ist Mikolas Kollege aus der Aktivistengruppe Valera. Die Polizei habe die Frachtpapiere der Holzwaggons am Bahnhof Czarniwcy nicht auftreiben können, berichtet er. Tief zieht Mikola an seiner Zigarette. Ist es für die Polizei tatsächlich ein Problem, die Legalität einer Holzlieferung zu überprüfen? Wissen die Beamten mehr, als sie zugeben? Wo ist der Zug jetzt? Ein Rauchwölkchen steigt empor, steht eine Weile über dem Tisch und verflüchtigt sich in der ukrainischen Sommerbrise.
Kahlschlag in der Bukowina. Der Ausverkauf der Altwälder in den Karpaten. Ein Feature von Andrea Remsmeier. Es sprachen Frauke Pohlmann, Anja Bilabel, Volker Risch, Thomas Balou-Martin, Hans-Gerd Kilbinger und Richard Hucke. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Thomas Wittig. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017. Thank you.